Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bullykompakt Podcasts. Wir, das sind aber ich, der Jonas, und mir virtuell gegenüber der Lennart.
Hi.
Ja, eine Woche länger Pause als gedacht und uns ist es nicht aufgefallen. wir haben gerade schon gesagt, es ist ein deutlich besserer Zeitpunkt als vor einer Woche. Weil ich glaube, vor einer Woche, dann hätten wir halt über Leverkusen-Bayern kurz gesprochen, wie schlecht die Bayern eigentlich aufgetreten sind in diesem Topspiel. Ja. Aber hätten sonst gar nichts irgendwie an der Hand gehabt. Und jetzt ist so viel eigentlich nochmal passiert, dass wir da echt einen gut gefüllten Zettel haben nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Gerade jetzt dieser Spieltag war sehr interessant, fand ich.
Fand ich auch. Also vor allem, wir können ja gleich auch nochmal so ein bisschen auf den Spieltag eingehen, aber viele enge Entscheidungen, viele knappe Spiele und weiterhin viel Fanprotest.
Ja.
Also vielleicht, ich glaube, thematisiert wird das ja sowieso die ganze Zeit, ne? So Fanproteste, ja. Ne? Also warum, wieso, weshalb. Guckst du viele Spiele am Wochenende?
Schon. Also ich gucke meistens freitags so nebenbei, wenn jetzt nicht Werder spielt.
Ja.
Und dann halt Konferenz und Topspiel eigentlich.
Und warst du in der Zeit, wo ihr schon Proteste waren, mal im Stadion?
Nee.
Okay. Wie sehr stört es dich als Fernsehkonsument?
Kaum.
Echt?
Also, ja. Also ich finde, also was heißt, natürlich stört es irgendwo, aber ich finde, wenn man abwägt, warum das passiert und wenn man die Gesamtsituation betrachtet, dann stört mich das nicht. Aber klar, wenn man das nur so betrachtet, dass das Spiel so lange unterbrochen ist, dann nervt es schon. Aber ich finde, vor allem jetzt an diesem Wochenende waren ja die Unterbrechungen in den meisten Stadien überschaubar, glaube ich, minutentechnisch.
Boah, also Stuttgart-Darmstadt war irgendwie eine halbe Stunde oder so.
Ja, stimmt, das war krass. Aber zum Beispiel bei Köln gegen Werder waren wirklich nur ein paar Minuten. Also mich stört es nicht so doll. Was mich eher stört, ist die Begleitung der Kommentatoren während dieser Proteste. Ja, die nervt mich sehr tatsächlich.
Ja. Ja, weil die Proteste ja auch indirekt irgendwie was mit ihren Jobs vielleicht auch zu tun haben, könnte man meinen. Ja. Also ich finde, ich habe es beides erlebt. Ich war gegen Mainz beim VfB im Stadion. Und ja gut, jetzt halt immer vorm Fernseher. Ich glaube, ein großer Vorteil ist tatsächlich, wenn du es in der Konferenz schaust, dass du die Hamann in der Halbzeit nicht ertragen musst. So, das ist ein riesen Pluspunkt. Da kann mir keiner was anderes sagen. Ich finde es wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Und so, du kriegst natürlich auch mehr mit von den Spielen und sowas. Ich möchte jetzt nicht sagen, es spricht für eine Zerstückelung des Spieltags, aber es ist schon, es ist ein anderes TV-Erlebnis, finde ich. Und es ist, also wenn du Einzelspiel schaust, ups, jetzt habe ich gerade gegen mein Mikro geschlagen, wenn du Einzelspiel schaust, dann stört es mich extrem. Also wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, wann das, also gut, ich habe jetzt zum Beispiel am Samstag nur Einzelspiel Darmstadt-Stuttgart geschaut. Da habe ich keine Konferenz mehr angesehen. Und dann ist natürlich schon, also dann nervt es mich zumindest schon in meinem Seherlebnis, weil ich so denke, okay, du willst ja auch mal, also diese Partie kommt gerade in Schwung und dann machen sie es auch. Das ist ja das, was Emre Can gesagt hat. Also es soll natürlich auch da vielleicht in Richtung Dortmund-Fans, es soll keine Ausrede sein, bitte, beim BVB. Aber auch bei Freiburg war es ja anscheinend so, dass Doan gerade frei vor dem Tor stand, oder was heißt frei, aber gerade zum Schuss ansetzen wollte und dann fliegen da die Bälle raus. So, das ist dann halt auch einfach, ja, blöd von den Fans, weil man dann vielleicht das Timing nochmal abwarten sollte, in welcher Ecke man sich gerade befindet oder in welcher Spielsituation die Mannschaft sich gerade befindet. Aber ich glaube, dass es die Spieler schon extrem ankotzt und da schon Spielfluss zerstört wird. Und ich finde, das merkst du dann auch in den Spielen. Also sie werden auch unattraktiver dadurch. Also ist ja auch das, was sie erreichen wollen. Ne? So ehrlich muss man ja auch sein.
Ja, aber schon aus Spielersicht natürlich, aber ich finde trotzdem, habe ich so das Gefühl, dass in vielen Spielen nach der Unterbrechung relativ viele Tore fallen, vor allem kurz danach.
Ja.
Wahrscheinlich, weil dieses Rhythmus-Ding dann nochmal krasser ist im Defensivverhalten, aber gefühlt fallen danach immer auffällig viele Tore.
Ja, ich bin mal gespannt, also momentan ist ja tatsächlich so, dass alle Spieler sich erstmal versuchen, warm zu halten und dann, ne, so erstmal geschaut wird, was passiert überhaupt. Ich warte mal ab, bis das wirklich mal ein Trainer nutzt und mal wirklich so Videoanalyse betreibt in dieser Unterbrechung.
Ja.
Weil die Zeitpunkte sind ja schon immer relativ verschieden. Also es gibt ja Fangruppen, die haben das relativ am Anfang gemacht. Da war das ja irgendwie schon in der 5. Minute und dann hast du da schon 20 Minuten gewartet. So, dann bringt es dir natürlich nichts. Dann geht es ja erstmal nur ums Warmhalten. Bei Darmstadt-Stuttgart, gut, da war es jetzt nach einer Viertelstunde, da kannst du zumindest mal Ansätze und sowas machen. Da gibt es ja auch die es deutlich später machen. Oder du hast halt, gut, da würde ich sagen, Protest auch verfehlt. Bei der Hertha war das, glaube ich, am Freitag jetzt.
Ja.
Die das einfach kurz vor der Halbzeit gemacht haben und der Schiedsrichter an sich so cool reagiert hat und gesagt hat, ja gut, dann gehen wir jetzt halt in die Halbzeit rein. und dann haben die das ja eine Viertelstunde Pause gemacht und haben dann halt praktisch on the fly die Seiten gewechselt.
Ja.
Das fand ich an sich eine coole Aktion vom Schiri. Schlecht gewählter Zeitpunkt von den Fans, weil es dann wahrscheinlich niemand tangiert hatte. Aber ja, also bis da, der Moment, da warte ich mal drauf, bis dann so eine kleine Taktik-Schulung auch an der Seitenlinie nochmal kommt und Videoanalyse getrieben wird.
Ja, weil vor allem, wenn die Unterbrechung dann über 10 Minuten geht, ist ja auch, also erstens nicht möglich, dich warm zu halten, zumindest nicht.
Nicht auf dem Level.
Ja, nicht im Spielrhythmus zu halten. Und sonst stehst du halt wirklich nur ewig rum. Und eigentlich könnte man das wirklich nutzen, aus Mannschaftssicht.
Ja, weil es ist ja an sich ein kleines, großes Timeout,
was
du da geschenkt bekommen immer. Ja, und aus Stadionsicht, wie gesagt, ich war ja in Stuttgart gegen Mainz und ich stehe ja immer in der Kurve drinne, aber immer relativ seitlich. Also ich bin jetzt nicht irgendwie Kommando Cannstatt oder sowas drin. Und ja, also wenn du da drin stehst im Steher, da, ich bin generell, glaube ich, ein sehr bequemlicher Mensch, deswegen stört es mich dann schon, wenn ich da nochmal 20 Minuten extra stehen muss. es wird halt genutzt, um Bier zu holen, das muss man schon sagen. Und um mich herum, wie gesagt, weil ich halt nicht in diesem Ultrasektor drin stehe, sondern halt immer relativ weit außen, sind die Meinungen da auch sehr gemischt gewesen. Mhm. Also ich hatte hier den klassischen Fan, der rumschreit und sagt, ja, so muss das sein und werft da noch mehr drauf und weiter, wir wollen keine Werbung bei Verletzungsunterbrechungen und all sowas, also auch Dinge, die halt kein Bestandteil der Gespräche sind, sondern da wird dann irgendwie der American Football als Beispiel hergezogen, so, ja, bald 30-Sekunden-Spots, so, bald ist geplante Werbung und bald müssen wir warten bis auf den Anpfiff und sowas und was ja aber auch schon faktisch passiert. Im Fußball, was der, ich glaube, der Normalkonsument, ich möchte jetzt hier keine Illusion zerstören, aber es ist tatsächlich so, dass ein Fußballspiel erst dann angepfiffen wird, wenn das TV das Signal dazu gibt.
Ja.
Also nicht, dass man jetzt hier irgendwie die Illusion hat, ein Fußballspiel fängt immer dann an, wenn der Schiri und die Mannschaft bereit ist. Nee, der kriegt vom vierten Offiziellen, das ist zum Beispiel eine Aufgabe des vierten Offiziellen, kriegt Bescheid, wann angepfiffen wird.
Ja.
Ja, also es ist den Fan und dann halt welche, die es halt auch wirklich genervt hat. Also da standen Leute neben mir und haben gesagt, ja, also jetzt reicht es dann auch irgendwann mal, weil es ist ja auch wirklich so, die armen Ordner haben das gerade alles eingesammelt und dann machen sie einfach weiter, weißt du, so, es ist gerade sauber und dann haben sie wieder irgendwie einen Sack mit Bälle gefunden. Ja, aber ich glaube, das spiegelt es ganz gut wider.
Ja, also ich glaube auch, dass es ja, es wird ja kontinuierlich gesteigert, die Härte der Proteste.
Ja.
Also ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel das, was jetzt in Nürnberg war, wo die Fans quasi in den Innenraum gehen, wäre das vor 3 Wochen passiert, wäre wahrscheinlich das Spiel abgebrochen worden, denke ich mal. Und ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Weil es gibt Protestaktionen, die ich sehr lustig finde, wie mit den ferngesteuerten Autos zum Beispiel.
Ja, also die Autos, auch die Flugzeuge sind so teilweise lustig. So bei den Flugzeugen würde ich tatsächlich noch hinterfragen, wie sicher das Ganze ist, wenn du das Ding fliegst. Weil wenn das Signal verliert und das stürzt einfach ab und fällt jemand auf den Kopf, dann ist nicht so geil.
Ja, das stimmt. Aber bin mal gespannt, was wir da noch sehen die nächsten Wochen.
Ja. Also ich finde auch gut, dass es also so vernünftige Proteste sind, weißt du, so, also
ja.
Hier in Hamburg war das vorletzte Woche, glaube ich, wo die sich da, oder wo die Fahrradschlösser an die Tore gemacht haben. Ja, ist halt, das ist dann schon wieder, das ist mir schon wieder so ein Ticken too much.
Ja.
Weißt du, so, ich finde, auf eine humorvolle Art und Weise sollte das weitergehen, so, dass man
ja,
halt.
Ja, und das ist ja auch, finde ich, total sinnvoll im Sinne der von denen, die protestieren,
ja.
Weil das ja das Ganze so ins Lächerliche zieht, was ich für mich auch eine größere Wirkung hat als so ein Fahrradschloss oder so, was wirklich nur nervt.
Weil es, glaube ich, auch dann relativ schnell von Medien dargestellt wird, so ja, also so die, in Anführungsstrichen, Zitat, asoziale Fußballfans wieder, weißt du?
Ja, ja.
So kannst du wenigstens sagen, ja, das und das ist der Sinn dahinter, auch wenn die so diese Schokotaler und sowas aufs Feld werfen und sowas ist halt dann, weißt du, das hat eine Symbolwirkung, das sorgt dafür einfach, dass ein Spiel unterbrochen wird, um das Produkt unattraktiver zu machen und zu zeigen, ey, wir sind das, weil man muss ja schon sagen, und da ist ja die Doppelmoral, ich glaube, das war jetzt letzte Woche, ist zumindest auf TikTok relativ viral gegangen, bei Markus Lanz, diese eine Szene, dass die Doppelmoral von der DFL ja schon relativ groß ist, ne? So man möchte die Fans im Stadion haben, weil sie dieses Produkt natürlich, ne, so vermarkten durch ihre Choreos, ne? Weil wenn man sich zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal ein banales Beispiel, Eintracht Frankfurt, ne? So die ziehen in dieser Europa League-Saison mit geilen Choreos durch ganz Europa, machen wirklich bei jedem Spiel eine kostspielige Choreo. Aber wenn du dann siehst, ich glaube, das war dann auch letzte Woche in der Europa League, wo dann Polizei und all sowas vorm Gästeblock steht und da halt direkt Fans abfängt und all sowas, oder auch beim Spiel gegen VfB war das ja in der Hinrunde auch so, dass dann da irgendwie übermäßige Gewalt angesetzt wird. Da sind es dann aber wieder die bösen Fußballfans so.
Ja, ja.
Ne, jetzt am Wochenende gab es beim HSV Riesenprobleme. Da wurde bei der Abreise, wurden teilweise Fans irgendwie bis 2, 3 Uhr nachts festgehalten von der Polizei. Also das, ne, so diese Doppelmoral dann halt auch einfach in dieser Fußballgesellschaft oder für diese Fußballgesellschaft, dass die Fans an sich gebraucht werden für dieses Produkt und dann auch entsprechend dargestellt sind bei Präsentationen etc.
Ja.
Aber ja, dann auch oft in diese negative Richtung geschoben werden.
Ja, das ist auch so ein Ding, was ich meinte bei Kommentatoren auch, dass da auch schnell, also manche übertreiben es ja wirklich komplett. Ich glaube, Freddy Bobic war das letztens bei der Zone, wo dann die Fans, die protestieren, dann als fast als Verbrecher dargestellt werden. So nach dem Motto, ja, ihr macht das hier kaputt für uns. Und ich finde es krass, wie wenig Feingefühl und wie wenig Ahnung viele Kommentatoren anscheinend von so Fans an sich haben. Das ist mir auch vor ein paar Wochen aufgefallen, als Stuttgart in Bochum gespielt hat mit dieser Zaunfahne.
Ja.
Und dann der Call kam vom Kommentator, warum man denn nicht einfach die Fahne durchschneidet. So.
Ja, gut. Also, ich glaube, wäre da jemand gekommen mit der Schere, ne? Hätte versucht, dieses, ich glaube, es war ja auch vom Kommandokant, statt das Ding durchzuschneiden, ja. Ne? Also, ich glaube, dann hätten sie andere Probleme gehabt als nur, ne?
Ja.
Ja. Nein, also, es ist, ja, natürlich, ne? Also, für die ist das halt auch so ein Hart und Hab und Gut und ich meine, das ist ja auch, ne, also wir kennen es ja alle auch so, Fahnenklauen, sowas, ne?
Ja.
Das ist ja für die Fans auch nicht witzig, also für diese Ultra-Gruppierungen nicht witzig, weil das ist dann, du nimmst denen ja was unglaublich Essentielles weg in dem Ding. Und das ist ja nicht, ja, man druckt das dann einfach nach, damit getan, sondern das sind halt einfach wichtige Dinge in deren kulturellen Umfelden, ne?
Ja, absolut.
Also. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, es bleibt weiterhin so humorvoll, wie es jetzt ist. Und bin gespannt, wie die DFL reagiert. Also ich glaube, so wie Agi Watzke reagiert hat, soll es ja wohl keinen Dialog geben mit den Fans.
Aber glaubst du, es wird in den nächsten Wochen einen Spielabbruch geben?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube,
das ist halt die Frage.
Die Zündschnur bei DFL und Ja, also ich glaube bei der DFL, es reicht ja auch nicht, wenn jetzt alle mal sagen, ja, wir sind kurz davor ein Spieler, also vor, kurz vor dem
Ja.
Spielabbruch. Das ist wie, ich zähle bis drei.
Ja.
Ne? Und in dem Fall sind die Fans halt der Jugendliche, der sich denkt, ja, leck mich am Arsch, zähl's eh nicht bis drei. Weil du musst
Ja.
dieses Spiel hier zu Ende spielen und wir wissen es alle.
Ja.
Weil jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Bayern-Leipzig. Die haben zusammen einen CL-Block, spielen zum Glück beide nicht mehr Pokal. Das wäre dann das Glück in dem Fall. Du findest relativ einfach nochmal einen Nachholtermin.
Ja, das stimmt.
Jetzt nimmst du Leverkusen gegen Gladbach.
Ja.
Stell dir vor, die spielen gegeneinander. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert für die Rückrunde. Nee, funktioniert nicht mehr. Die haben schon gespielt. Aber stell dir vor, das Spiel würde abgebrochen werden. Du würdest für Leverkusen keinen Nachholtermin mehr finden.
Ja, das stimmt.
So, du musst Spiele, gewisse Spiele vollenden und wenn du willst, dass du am 34. Spieltag mit 34 Spielen beendest, dann wird es die Ansage für Schiedsrichter geben, dieses Spiel wird stattfinden, egal welche Länge wir uns da nachziehen.
Ja, glaube ich auch.
Also, ich glaube schon, dass sie irgendwann mal was abbrechen, aber dann ist das sowas wie, weiß ich nicht, Augsburg Union.
Ja.
So komplett random Mittelfeld halt. Glaubst du, dass sie absagen? Also abbrechen?
Ja, also wahrscheinlich schon. Die Frage ist, also ich glaube, dass sie es eigentlich schon hätten machen oder gemacht hätten, wenn das der Plan wäre, Spiele abzubrechen. Weil die Frage ist halt, was das für eine Reaktion hervorruft, ein Spiel abzubrechen. Ob das die Situation dadurch wirklich verbessert, weiß ich halt nicht. Oder ob das als Zeichen dienen kann, so bis hierhin und nicht weiter. Aber ich bezweifle, dass das diesen Effekt hätte. Also, dass du ein Spiel abbrichst im Sinne von die Fans disziplinieren. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Nee,
Und deswegen weiß ich nicht, ob sie es machen werden.
ich glaube auch, du würdest dafür sorgen, dass natürlich zum einen das Produkt nochmal Schaden erleidet,
Ja.
wobei das ist ja dann auch das, was die Fans ja irgendwie wollen, ne, dass dieses Produkt einfach für Investoren unattraktiver wird.
Ja.
Wobei ich glaube, dann sind wir aber auch nicht nur bei dieser Investorenfrage, sondern sind wir bei weitreichenderen aktuellen Fragen, ne? So, wer möchte denn. Es gibt ja jetzt schon eine Auslandsvermarktung für eine Bundesliga und all sowas, ne?
Ja.
So, wer möchte denn in der nächsten Rechteperiode die Sachen überhaupt kaufen? So, wenn, ne, wenn die Fans so undiszipliniert sind, weißt du?
Ja.
So, dass sich das im Land nicht stellt, ja, dann, das ist okay, so, ne? Weil Inland, DAZN, Sky, Amazon, die werden darauf angewiesen sein, sich irgendwelche Rechte zu sichern für die Bundesliga. Weil sonst
Ja.
überlebt ihr Produkt nicht. Ja. Genau. Also.
Ja, aber ich finde es trotzdem beeindruckend, wie, also wie die Fans es schaffen, wirklich das umzusetzen, was sie wollen und damit auch genau das bewirken, was sie wollen. Und ich habe mich letztens mit einem Kumpel darüber unterhalten, dass du diese Art von Protesten sind jetzt in dieser Investorensache so krass geworden. Aber das ist das früher in dieser Art. Wir haben drüber geredet, zum Beispiel, als RB Leipzig damals aufgestiegen ist in die dritte Liga oder so.
Ja.
Und damals, also ich glaube, wenn heute nochmal sowas passieren würde, würden die Fans von allen anderen Vereinen da viel härter gegen vorgehen und protestieren, weil du ja damit der DFL das wirklich kaputt machst. Wenn jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel jedes Auswärtsspiel von RB Leipzig damals in einem Spielabbruch geendet hätte oder so, dann, also ich glaube, ich finde es interessant, dass es jetzt so zusammenhängt und so stark sind diese Proteste. Und früher bei anderen Themen ist auch Proteste gab, ja, aber nicht mal annähernd in dieser Größenordnung.
Ja gut, aber da ist halt die Frage, ne? Also die Frage, die ich mir stelle, jetzt hat sich RB Leipzig über 9 Jahre, glaube ich, in die Bundesliga, also 9 Jahre hat es ja
Ja.
gedauert, bis sie in der Bundesliga gespielt haben, über 9 Jahre dahin bewegt. Und jetzt bist du in der Bundesliga und alle Auswärtsspiele münden in einem Spielabbruch. Da zieht ja weder RB Leipzig noch die DFL den Rückwärtsgang ein und entzieht irgendwie die Lizenz. Ne? Also natürlich, du würdest jeglichen Spaß an der Freude nehmen.
Ja, die Frage ist halt, was die DFL dann machen würde. Weil du kannst ja, letztendlich ist die DFL ja machtlos gegen solche Aktionen. Also du kannst ja nicht bei jedem Auswärtsspiel dann Zuschauer verbieten.
Ja, vor allem sorgt es dann ja aber auch zur, also das geht dann ja auch wieder gegen den eigenen Verein. Also wenn ich wüsste, Stuttgart spielt gegen Leipzig und ich müsste mir ein Ticket kaufen, würde ich schon von vornherein ja nicht hingehen. Ja. Weil ich wüsste, ja, okay, also ich sehe da vielleicht 20 Minuten Fußball oder im schlimmsten Fall würde dieses Spiel gar nicht angepfiffen, ne?
Ja.
Ich finde nur krass, da werden ja auch jetzt gerade bei dieser Investorengeschichte auch wieder so Linien gezogen, wieder in Richtung Leipzig, so das verstehe ich und ich verstehe auch Hoffenheim. Aber ich finde auch so diese Laie so von wegen Wolfsburg und Leverkusen. So, das sind ja schon traditionsreiche Vereine. Also du kannst ja beiden, natürlich sind sie aus irgendeinem kommerziellen Zweck entstanden oder aus einem kommerziellen Kick, sage ich mal. Weil sind Werksmannschaften, so sie sind halt aus dem Konzern raus entstanden. Aber dass jetzt Wolfsburg seit 27 Jahren oder im 27. Jahr Bundesliga ist, Leverkusen auch schon seit x Jahren besteht, ist ja nicht so wie jetzt Hoffenheim oder Leipzig, die jetzt einfach mal schnell hochgewirtschaftet wurden, in die Bundesliga gehievt und dann ist gut.
Ja.
Und ich glaube, das fehlt mir in dieser Kontroverse noch so ein bisschen. Wobei ich glaube, sich ja auch gerade die Vereine auch weiter zurückhalten. Also ich glaube, Leverkusen, also gut, Leipzig sowieso nicht, Hoffenheim und auch Wolfsburg.
Ah doch, ich habe gestern auf Instagram, glaube ich, so einen Flyer gesehen, der wohl beim Heimspiel verteilt wurde bei RB, wo so erklärt wurde, warum der Investorendeal schädlich ist für die Bundesliga und quasi die Proteste erklärt wurden, warum das passiert.
Ja gut, das ist bitter. Also, das ist blöd. Das sollte man nicht machen in Leipzig. Ja. Aber vielleicht sorgt es ja für eine Solidarisierung, ne? Wenn am Ende, also nicht, also wirklich alle 18 Mannschaften dagegen sind, bin ich mal gespannt. So.
Ja, stimmt.
Vielleicht sorgt es ja für Pluspunkte in der Fußballbubble. gut, dann lass uns vielleicht beim Thema Pluspunkte bleiben, auch wenn das da momentan eher schwierig aussieht. Lass uns gerne zum FC Bayern übergehen.
Ja.
3 Niederlagen in Folge. Und du kannst dir eigentlich die Saison schon fast keinen Titel mehr gewinnen.
Ja, also nicht nur 3 Niederlagen in Folge. Du spielst ja eigentlich schon das ganze Kalenderjahr, hast du eigentlich noch kein gutes Spiel gemacht. Ich habe vorhin mal geguckt, die letzten Spiele von Bayern. Und ich glaube, der letzte wirklich überzeugende Auftritt war das 3:0 gegen Stuttgart. Und das ist jetzt am 17.12. gewesen. Klar, du hast zum Jahresauftakt 3:0 gegen Hoffenheim gewonnen, aber auch da fand ich, war das jetzt nicht so Bayern-like und so überzeugend, wie es klingt. Und danach bist du halt wirklich, hast du ausnahmslos schwache Spiele abgeliefert. Und jetzt 3-mal in Folge, zumindest 2-mal davon wirklich verdient verloren. Und spielt so schlecht wie ewig nicht mehr. Auch wenn die Punktausbeute ja immer noch besser ist als letzte Saison. Aber gerade spielerisch weiß ich nicht, ob ich schon mal so ein schlechtes Bayern gesehen habe.
Ja, also auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Ich denke, also momentan wird ja so ein bisschen dieser Schuldige auch gesucht. Und
ja.
Ich finde interessant, dass Medien gar nicht die Schuldigen finden irgendwie. Ich habe heute zumindest so einen kurzen Ausschnitt von Plätti gesehen gehabt, der gesagt hatte, so ja, also noch ein Trainerwechsel der Mannschaft zugestehen, das hat sie sich nicht verdient.
Ja.
Dementsprechend muss Tuchel jetzt einfach auch bleiben. Und ich glaube auch, dass Tuchel und Mannschaft passt nicht zusammen und ich glaube, das ist klar. Und das passt aber auf beidseitig nicht zusammen. So, Tuchel ist nicht der Mann, den diese Mannschaft braucht. Und Tuchel braucht nicht diese Mannschaft. So, ich glaube, dass so Kimmich und Goretzka eher so auf dieses schöne Wetter aus sind. Und das bei Tuchel, glaube ich, auch in der Kabine einfach nicht da ist. Also der wird, glaube ich, schon ganz klar sagen, wenn ihm was nicht passt und Leistungen kritisieren und alles. Und ich weiß nicht, ob das bei den letzten Trainern so hundertprozentig der Fall war immer.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch heute gelesen, dass ein Kimmich zum Beispiel unter Flick und unter Nagelsmann, dass diese Trainer wirklich für ihn quasi gearbeitet haben und gar nicht dieses, also dass jetzt das, was du gerade meintest, dass Tuchel so viel kritischer ist und ich glaube auch ein bisschen autoritärer als die Trainer davor.
Ja.
Und Kimmich ein Typ ist, der damit überhaupt nicht klarkommt, sich so wirklich unterzuordnen. Und das siehst du total an seinen Leistungen und vor allem auch an seinen beleidigten Reaktionen bei Auswechslungen und alles, was in die Richtung geht. Also ich finde, Kimmich ist so ein bisschen das Gesicht davon, dass es gerade überhaupt nicht läuft bei Bayern.
Du musst ja auch überlegen, so für einen Kimmich ist das ja auch eine ganz, ganz ungewohnte Situation. Also wann gab es das vor Tuchel, dass ein Kimmich mal nicht bedingungslos jedes Spiel gemacht hat, wenn er fit war? Oder wegen Leistungs... Ne? Also dann war es ja wirklich so, ja, der hat jetzt 6 Spiele am Stück innerhalb von 2 Wochen gespielt, übertrieben gesagt. Jetzt braucht er mal eine Pause. Ne? Und dann spielen wir auch nur noch gegen Tabellenletzten, so, dann kannst du das mal machen. Aber sonst war es ja tatsächlich immer so, dass der einfach durchgespielt hat. Und so war es ja bei allen Bayern-Spielern an sich. Und ich glaube, Tuchel hat jetzt eher nochmal dieses Thema Leistungsprinzip reingebracht. Und das tut denen halt weh, vor allem, weil Kimmich, Goretzka ja anscheinend nicht die Spielertypen sind, die er gerne hätte.
Ja.
Weil ich glaube, also, auch als Spieler macht das was mit dir, wenn du liest im Winter oder im Sommer, du brauchst einen Holding Six oder dein Trainer fordert das von dir. So ein Kimmich denkt sich so, ja, okay, sag doch einfach, was du willst, dann spiele ich das so.
Ja.
Aber es wird nicht gemacht, so, weißt du, Tuchel die Eigenschaften bei Kimmich einfach nicht sieht.
Ja, ich finde halt auch, dass der Kader wirklich nicht gut zusammengestellt ist.
Ja.
Aber ich finde, das kannst du nicht unbedingt als Schutz nehmen für Tuchel, weil viele Spieler davon ja auch auf seine Kappe gehen. Also klar, Kane ist nochmal was anderes, aber Eric Dier und Rafael Guerrero sind ja beide Spieler, die hauptsächlich wegen Tuchel zu Bayern gewechselt sind. Und ich finde, das ist nicht richtig zu sagen, dass Tuchel unter der Qualität des Kaders unbedingt leidet, weil er die auch zu großen Teilen mitgestaltet hat. Und auch für mich extrem fragwürdige Entscheidungen trifft, was in Leverkusen, finde ich, auf die Spitze geführt wurde. Und ich weiß auch nicht, ob ein Trainerwechsel die Lösung ist bei Bayern, aber ich glaube auch nicht, also ich halte es für ausgeschlossen, dass sie mit Tuchel nochmal die Chance bekommen, überhaupt annähernd an Leverkusen ranzukommen.
Ja, also mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie, muss ich sagen. Also ich glaube, letztes Jahr, wir hatten ja so, also es wird ja immer so ein bisschen mit letztes Jahr verglichen, so mit Dortmund oder diese Tuchel-Saison, wo man 9 Punkte vorne war als BVB zur Winterpause?
Das kann sein.
Und die Bayern das ja wieder gedreht haben. Aber ich sehe bei Leverkusen einfach nicht diese Parallelen zum BVB. Also, ja. Ne, sprechen wir mal aufs Thema Konstanz. Sprechen wir über das Thema Spielattraktivität. Also Leverkusen, natürlich gibt es Spiele wie jetzt gegen Heidenheim oder davor gab es auch dreckige Siege, wo sie mal nur 1-0 gewonnen haben. Das gibt's auch, aber es sind dann von diesen 22, lass es 18 sein. Ja, und die gewinnen sie aber trotzdem. Die Unentschieden, gut, die waren gegen Gladbach, das ist dann halt auch so ein dreckiges Spiel, wo Gladbach einfach eine riesen Defensivleistung hinlegt. Aber ansonsten spielst du halt unentschieden gegen die Bayern, gegen Stuttgart, gegen Mannschaften, die halt einfach genau auf deinem Level aktuell Fußball spielen. Und dann finde ich sogar noch einen Unterschied, ob Leverkusen gegen Bayern spielt, weil das fand ich zum Beispiel, also Hin- und Rückspiel fand ich beides nicht unglaublich berauschend.
Ja.
Wenn du dir aber dafür diese 2 Leverkusen-Spiele jetzt anschaust gegen VfB, so, ja, da hat ja jeder neutrale Fan Spaß dran gehabt.
Ja, naja, vor allem ist der Riesenunterschied, finde ich, zu Dortmund in den letzten Jahren, dass genau das, was du meintest, dass sie keine, also die einzigen Punkte, wo ich sage, das haben sie wirklich liegen lassen, war das gegen Gladbach, wo sie aber auch einfach wirklich Pech hatten. Und sonst ja wirklich nur Also sie rutschen nicht aus. Sie lassen Punkte liegen, wenn man sagt, okay, kann mal passieren, aber sie rutschen wirklich überhaupt nicht aus. Und selbst wenn Bayern jetzt jedes Spiel gewinnen würde bis Saisonende, glaube ich nicht, dass Leverkusen jetzt in noch 12 verbleibenden Spielen 9 Punkte liegen lässt.
Also das andere, das vierte Spiel, was Remis war, war gegen Dortmund auch.
Ja.
Also war Gladbach tatsächlich die einzige Mannschaft, die nicht in den Top 4 drin war und Punkte mitgenommen hat.
Ja.
Ja, und dann bist du halt bei inzwischen 32 Spielen ungeschlagen. Und ich glaube, das werden die
Ja.
Bayern auch nicht mehr schaffen, weil die halt mehr diese Ausrutscher auch noch drin haben.
Ja, es wird jetzt nochmal interessant, wenn sie jede Woche nochmal Euroleague zusätzlich spielen. Aber
Ja,
ich
aber ich glaube,
glaube nicht, dass das den Impact hat.
ich glaube ganz ehrlich, Frankfurt hat damals die Europa League meiner Meinung nach nur gewonnen, weil sie die Liga also komplett draufgeschissen
Ja.
haben, was da passiert. Und ich glaube, Leverkusen ist jetzt in diesem Modus so, egal was passiert, die Bundesliga nimmt uns hier niemand mehr.
Ja, das stimmt.
Weil du, also ganz, ganz blöd gesagt, Europa League wirst du auch in den nächsten 5 Jahren nochmal gewinnen können. Da war Leverkusen ja die letzten Jahre, also wenn man sich jetzt mal über die letzten 10 Jahre zurückschaut, ja immer mal wieder irgendwie dran. Auch in dem Jahr, wo Frankfurt das Ding geholt hat, war ja Leverkusen, ich glaube, mindestens mal im Halbfinale oder so. Nee, Viertelfinale.
Kann ja.
Oder wo Bayern Champions League gewonnen hat, da war ja auch Bayern relativ weit in der Euroleague. Diesen Wettbewerb wirst du auch nochmal gewinnen können. Aber ich glaube, die Meisterschaft, die wirst du in den nächsten
Ja, das
10 Jahren
stimmt.
nicht so, ich sag mal, geschenkt bekommen, wie du es jetzt gerade schaffen kannst.
Ja, also generell abgesehen davon, wie realistisch das ist, ist die Meisterschaft einfach viel mehr wert als die Europa League. Und wie du schon gesagt hast, wird da absolut der Fokus drauf liegen und dann eher in der Euroleague rotiert werden.
Das denke ich auch. Also, wie gesagt, ich kann es mir nicht anders vorstellen, muss ich sagen. Und
Ja.
ich fände es anders auch irgendwie fatal. Also, wenn du jetzt irgendwie das so ein bisschen, ja, die Bundesliga dann auf die Schippe legst und einfach sagst: Ja, passt. Weißt
Ja, aber das wird, glaube ich, nicht passieren.
du? Glaube ich auch nicht. Deswegen werden es die Bayern auch so schwer haben. Und um den Bogen wieder zu spannen, ich glaube, dass die Bayern dieses Jahr dann tatsächlich nach 11 Jahren komplett ohne Titel nach Hause gehen werden.
Was mit der ganzen Kane-Thematik tatsächlich sehr witzig ist, finde
Ja.
ich.
Der tatsächlich auch nichts dafür kann, ne? Also,
Ja, das stimmt.
er kommt eigentlich als der Heilsbringer und Lewandowski-Ersatz und dann kommt er. Du hast eigentlich genau den Spielertypen, der dir letztes Jahr gefehlt hat, würde ich sagen,
Ja.
um genau das in die Liga reinzubringen. Jetzt hast du den und du schaffst es einfach nicht.
Also er muss denken, dass er verflucht ist.
Ja.
Ich meine, er hat jetzt 25 Saisontore oder so. Die verlieren im Sommer schon den Supercup gegen Leipzig, und holen jetzt wirklich keinen Titel, was vor der Saison eigentlich unvorstellbar war.
Fließt bodenlos im Pokal gegen, ich glaube,
Ja.
Saarbrücken war es, ne?
Ja.
Gegen Saarbrücken raus. Also, tja.
Ja, und Champions League, wenn sie das noch drehen, was ich glaube gegen Lazio, aber
Ja, aber
trotzdem ist
danach
diese
die Hinrunde.
Mannschaft, ja, genau, die Mannschaft ist so weit weg davon, von der Spitzengruppe Europas.
Also es würde mich brutal, brutal wundern. Und das,
Ja.
also für mich wäre es ein Wunder, wenn die Bayern die Champions League gewinnen dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also kann natürlich auch sein, ne? Also ich meine, das, was wir jetzt über Leverkusen sagen, 100% Fokus auf die Bundesliga, kann natürlich beim FC Bayern jetzt passieren, sagen, okay, scheiß auf Bundesliga, haben wir jetzt 11 Mal hintereinander gewonnen, ist uns egal, weil diese 11 Jahre nimmt uns eh niemand.
Ja.
Wir greifen jetzt nochmal Champions League an. Aber das musst du den Spielern noch
Selbst
erstmal
dann,
verklickern.
ja, und selbst dann hast du Teams wie Real Madrid in der Champions League, die momentan so unfassbar weit weg sind von Bayern.
Ja.
Also, das halte ich für unmöglich.
Ja. Also es wird mega schwierig. Ich bin gespannt, wie es im Sommer aussieht bei den Bayern.
Ja.
Denkst du, dieser große Kaderumschwung, wie er jetzt überall beschrieben wird, mit Kimmich, Goretzka, die Licht soll ja auch anscheinend wieder auf der Abgebeseite stehen. Du musst wahrscheinlich mit Neuer irgendwie anders planen. Davis und Musiala sollen keine Gehaltsanpassungen, zumindest nicht in dem Maße, wie sie sich das vorstellen bekommen. Heißt, auch diese zwei Spieler, auf die du eigentlich bauen kannst, weil sie gute Leistungen abliefern, wären ein Fragezeichen. Also, das wird eine Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass der Kader sich extrem ändern wird. Also, Kimmich, vor allem Kimmich, bin ich mir sehr sicher, dass er bleibt. Und du hast, finde ich, wenig Spieler, wo du jetzt wirklich sagen kannst, das passt nicht mehr von der Leistung her an sich. Sondern ich finde es eher ein generelles Problem. Und selbst wenn sie einige Spieler verkaufen, sehe ich auch nicht, dass sie es dann schaffen, mit Transfers irgendwie einen Umschwung einzuleiten. Gerade weil die letzten Transfers, die Bayern gemacht hat, fast ausnahmslos schlecht waren. Deswegen glaube ich nicht, dass es so ein Mega-Umbruch wird im Sommer.
Ja, bin ich. Also ich bin irgendwie bei dir, weil ich glaube, dass du einfach gewisse Spieler auch nicht losbekommst.
Ja.
Weil, also so, Kimmich, warum? Warum sollte Kimmich jetzt woanders hingehen, weißt du? So, also wer will Kimmich denn noch haben dann am
genau.
Ende?
Ja.
Ne? Weil mit den Leistungen, die sie momentan spielen, ist es halt kein Spielertyp. So.
Ja, genau, das ist auch Bayern. Mit den Leistungen, die sie momentan zeigen, wird niemand auch nur annähernd das Geld bieten, was Bayern sich erhofft für diese Spieler.
Ja. Was du halt auch brauchst für ein Kader-Rebuild, weil das ist nicht so du gehst da im Sommer hin und sagst, jo, also wir machen das jetzt mal so und kaufen den und den Spieler, weil die Spieler, die sie auf dem Zettel haben, haben halt dann auch wahrscheinlich City, Real, Barca, ne, Arsenal, Chelsea, also alle, die Geld haben und vielleicht dann auch nochmal einen Kaderumbruch gestalten müssen, ebenfalls auf dem Zettel.
Ja.
So, das heißt, du kriegst die ersten sich umsonst, du musst richtig viel Geld bezahlen und ne, so, ich meine, für den Boe haben sie jetzt auch fast 30 bezahlt.
Ja.
Ob das in der Relation steht für den Spieler aus der türkischen Liga, weiß ich nicht.
Ja, absolut. Ich glaube, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, über den Transfer. Und ich finde ihn immer noch nicht schlecht, den Transfer. Aber der Spieler kam einfach mit viel zu hohen Erwartungen.
Auch für das Geld. Also ich finde,
so
das hat die Bayern ja auch immer irgendwie ausgezeichnet, in diesen ganz verrückten Zeiten nicht diese ganz verrückten Sachen zu tätigen. Dass du diesen Kane-Transfer eigentlich schon ein Jahr früher hättest machen müssen, wo du einen sehr intakten Trainer hast, eine sehr intakte Mannschaft hast, wo es natürlich im Pokal nicht richtig funktioniert und in der Champions League auch nicht so richtig, weil du mit Lewandowski halt eine riese Lücke hattest, die du nicht füllen konntest, kaderintern, weil du dann irgendwann mit Choupo-Moting spielen musstest, der ja auch übrigens gestern, also wir nehmen montags auf, gestern auf der 10 auf einmal spielt.
Während Mathis Tell immer noch auf der Bank sitzen muss.
Genau. Also ganz, ganz großes Fragezeichen. Und ja, ne, also ich glaube, so diese ganz verrückten Dinge, so die können mal gemacht werden auch gerne, aber halt auch keine Überhand gewinnen, weil sonst bist du halt bei diesen, du zahlst halt Millionenverträge, die du dir langfristig halt ne, auch erspielen musst irgendwie und das machen viele Spieler dann halt leider auch nicht.
Ja, das stimmt.
Und bei Mathis Tell scheint es ja auch irgendwie ein anderes Problem zu sein, habe ich jetzt irgendwie gehört gehabt, dass es ja wohl so ist, dass Tuchel ein Problem mit ihm hat.
Ja.
Oder mit seiner Einstellung irgendwie.
Okay.
Und dann, also gut, was die Fans halt auch immer, ne, Tell ist ja auch so zwischen Fanliebling, also steht ja zwischen Fanliebling und Trainerliebling. Oder, ne, also Trainerlieb, also die Fans, die Trainerliebhaber sind, so.
Ja.
Und dann sagen die einen Fans, unbegreifbar, dass er nicht spielt. Und dann kommt dieses Argument aus dieser anderen Ecke, die sagen, ja, hast du die 5 Trainingseinheiten unter der Woche gesehen?
Ja.
Und da denke ich mir so, nee, aber die letzten 10 Spiele, wo er mal 20 Minuten gespielt hat.
Also. Ja, vor allem haben wir die Leistungen von den anderen Spielern gesehen, die stattdessen spielen.
Ja, ja und es kann ja nicht also es kann doch nicht sein, dass ein Choupo-Moting in der Startelf steht.
Ja.
Auf der 10. Das geht doch nicht.
Hat er wirklich Zehner gespielt? Weil ich habe, glaube ich, nur die Aufstellung gesehen.
Ja, so auf der Aufstellung hat er auf jeden Fall Zehner gespielt. Es gibt ja Aufstellungen. Ah, das geht, glaube ich, nur in der App wieder, ne? Ja. Die coolen Sachen von Bundesliga.de gehen nur in der App. Da kannst du dir die Realformation anzeigen lassen, wobei da haben sie.
Ja.
Also, wie gesagt, in der normalen Aufstellung hat er Zehner, zumindest bei Bundesliga.de drin, und in der Realformation. Ach, was für eine Nummer ist er denn, der gute Mann?
13.
Der wurde da rausgenommen aus der Realformation. Ah, letzten 10 Minuten. Nee, letzten 10 Minuten will ich eigentlich nicht. Ja, also wenn man jetzt auf diese Tell. Nee. Das kann man leider nicht mehr sich anschauen. Das ist ja richtig schade. Hm. Hätte ich zur Halbzeit schauen müssen. Ist dann halt auch erst leider nach dem Platzverweis. Das sind halt die kompletten 90 Minuten gemacht. Aber daher wird Tell zumindest so als linker Flügel. Könnte das sein. Ja. Ja, also wild eigentlich. Ganz, ganz wild. Ja. Also bleiben wir aber dabei, Leverkusen gefestigt und die Bayern müssen sich im Sommer was anderes überlegen.
Ja, absolut.
Denkst du, Tuchels Stuhl wackelt in dieser Saison nochmal gehörig?
Ich glaube, wenn sie. Na, die Frage ist halt, wenn sie jetzt, selbst wenn sie jetzt gegen Lazio ausscheiden in der Champions League, dann ist die Frage, was du mit einem Trainerwechsel innerhalb der Saison noch bezwecken willst. Weil unter die Top 4 kommen sie auf jeden Fall in der Bundesliga. Ich glaube, die Meisterschaft kannst du demnächst schon abhaken und wird, glaube ich, auch gemacht intern. Und dann ist die Frage, was so ein Trainerwechsel dir jetzt noch bringen soll, weil es eigentlich mehr Sinn macht, den dann zum Saisonende hin zu vollziehen. Deswegen, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, dass Tuchel die Saison noch zu Ende macht.
Ja, glaube ich auch. Also mindestens das. Alles andere
macht also auch ich glaube Sinn. Maximal das. Also ich halte es für ausgeschlossen, dass er nächste Saison noch Trainer ist.
Oh, wirklich?
Ja.
Ja, okay. Das würde ich nicht.
Also ich glaube auch, weil er selbst nicht unbedingt Interesse hat, weiterzumachen.
Ja gut, das kann auch sein, ja.
Ja.
Aber ich glaube, dann, wenn das der Fall sein sollte, wird nicht Xabi Alonso Trainer.
Nee, glaube ich auch nicht.
Also, ich glaube, das Wahrscheinlichste dort ist, er bleibt in Leverkusen.
Ja. Hat Liverpool jetzt schon Nachfolger bestimmt? Nee, ne?
Nee, nee. Ich glaube, das wird auch nicht mehr in dieser. Also, sollte es auf Xabi Alonso hinauslaufen, dann hoffe ich, dass sie nicht diesen FC Bayern-Move machen wie damals mit Götze. Das irgendwie so vor den wichtigen Spielen zu verkünden. So, ne? Das kann ja auch sein. So.
Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ja nochmal sein eigenes Interesse ist als Trainer, dass das nicht passiert.
Ja. Also ich glaube, also die Stühle in der Bundesliga werden, glaube ich, bis Ende der Saison jetzt so bleiben. Wir kommen ja gleich nochmal aufs Bundesliga-Mittelfeld auch zu sprechen. Aber nach der Saison, ich glaube, das wird eine ganz, ganz kuriose Situation, dass wir irgendwie Abschlussbesprechungen im Podcast machen, dann geruhigt in die Sommerpause gehen und auf einmal haben, wenn wir wieder starten, 9 Mannschaften, 9 Trainer. So, glaube ich, wird das.
Kann gut sein.
Ja, dann lass uns über das Mittelfeld sprechen. Wir hatten es in den letzten Folgen mal kurz gehabt über die abstiegsbedrohten Bremer, über europäische Gladbacher und Wolfsburger.
Ja.
Und auf einmal ist wieder alles anders. Also zumindest tabellarisch gesehen. Das Mittelfeld in der Bundesliga ist echt krass eigentlich.
Ja, ist wirklich interessant, dass diese Teams von 7 bis 15 so eng beieinander sind. Ich finde nicht nur punktetechnisch, sondern auch sportlich. Und dass du eine relativ klare Top 5 mit Frankfurt Top 6 hast und eine sehr klare, also die letzten drei sehr klar sind und dieses Mittelfeld wirklich sich jede Woche so sehr ändert und ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass die Top 6 so bleiben, wie sie jetzt sind, also nicht in der Reihenfolge, aber in der Konstellation und die letzten drei auch und dass hier Mittelfeld dass es da weiter so verrückt und eng bleibt.
Ja, und dann am Ende ja nur Platz 7 eine wirkliche Relevanz hat für das Ganze
Das
wahrscheinlich.
stimmt, ja.
Aber ich find's auch interessant, weil ich glaube, ich sag mal, so entspannt in den Saisonendspurt mit Top 6, dass da einfach auch
Ja.
keiner mehr reinrücken kann, also aktuell zumindest. Und
Ja.
Abstiegskampf. Ich meine, wann hatten wir das letzte Mal drei Mannschaften nur im Abstiegskampf, wovon eine auch schon wieder so abgeschlagen ist mit 4 Punkten, dass du
Ja.
mal zwei gute Spiele bräuchtest?
Ja, aber ich glaube, es sieht jetzt in der Momentaufnahme sehr eindeutig aus. Aber andererseits brauchst du dann wirklich nur einen Sieg von Köln und die sind wieder 3 Punkte an Gladbach dran. Also ich glaube, es sieht im Moment sehr deutlich aus, aber ich glaube, gerade unten hin könnte es nochmal spannend werden, auch wenn Mainz jetzt vielleicht den Schwung mitnehmen kann mit dem neuen Trainer. Also ich, ja, ich kann es mir eigentlich doch nicht vorstellen, dass die letzten drei, also dass es so eindeutig bleibt unten.
Es ist auf jeden Fall tückisch,
Ja.
weil jetzt gerade, ich glaube, bei vielen Fans, so Augsburg ist ja so weit weg von der Relegation wie schon lange nicht mehr, glaube ich.
Ja.
Die feiern ja jetzt schon den Klassenerhalt eigentlich. Union ist ja auch, ne, durch jetzt einen guten Lauf auch wieder so ein bisschen raus und kann wieder aufatmen, nicht mehr auf den Abstiegsrängen. Du bist jetzt mal auch deine paar Punkte weg, deine 8 Punkte
Ja.
weg. Aber ich glaube, so bei diesen Mannschaften wie, ja, Gladbach, Wolfsburg, da fängt das Denken schon an. Also,
Ja.
so du bist auf gar keinen Fall auf den Positionen, wie du es dir erhofft hast. So mit Seoane, da wolltest du nicht nach Europa, da wolltest du erstmal eine ruhige Saison spielen und mal eine konstante Saison spielen. Du spielst eine konstante Saison, aber halt mit konstant vielen Fehlern. Und ja, das ist halt wahrscheinlich eine der Enttäuschungen der Saison. Niko Kovac hat einen Riesenkader.
Absolut, ja.
Hat tolle Spieler einkaufen dürfen, mit Lovro Majer zum Beispiel, die dann einfach keine Leistung bringen und dann am Ende nur auf 12 zu stehen mit 8 Punkten Abstand auf dem Abstiegskampf, ist halt nichts.
Ja, das finde ich finde Wolfsburg sehr krass. Und generell diese Teams, von denen man eigentlich mehr erhofft hatte, auch Hoffenheim hat, finde ich, extrem schwach. Wir haben in den letzten, also eins der letzten 13 Bundesligaspiele gewonnen, und spielen auch einfach wirklich keinen guten Fußball. Ich finde, bei Gladbach muss man das ein bisschen relativieren, weil die jetzt wirklich zum Rückrundenstart, also in den letzten 4 Spielen haben sie in Leverkusen, in München und in Leipzig gespielt in diesem Zeitraum. Deswegen glaube ich, dass das noch ein bisschen verzerrt ist. Aber ja, gerade Wolfsburg ist unglaublich schwach, gemessen an der Kaderqualität. Und ich finde es, also als Wolfsburg-Fan wär ich extrem sauer darüber, dass Niko Kovac immer noch Trainer sein darf.
Ja, auch gerade weil es halt einfach so, ja, du hast deine Halbwertszeit halt auch eigentlich, oder dein Mindesthaltbarkeitsdatum halt auch eigentlich überschritten, ne? So, du
Ja,
bist
vor
halt,
allem, wenn du dir anguckst, wer vor dir steht in der Tabelle. Also das finde ich am krassesten.
da bist du halt dann wieder bei Bochum, Heidenheim, also gut, Bochum jetzt wieder relativ aktuell, Heidenheim schon ein bisschen länger.
Ja.
Und also, aber ich glaube, da ist auch egal, wer vor dir steht. Selbst wenn Gladbach vor dir stehen würde, wenn, also ne, so man muss ja auch so ein bisschen relativieren, wenn jetzt Heidenheim mit Gladbach tauschen würde und jetzt nehmen wir mal Wolfsburg auf die 11, so ganz
Ja.
fantasiehalber, dann stehen ja zumindest mal Mannschaften vor dir, okay, Bremen jetzt noch tauschen mit Union zum Beispiel, dann stehen
Ja.
Mannschaften vor dir, die in den letzten Jahren zumindest mal irgendwie einen Hauch mit Europa zu tun hatten. Entweder weil sie drinne waren oder weil sie wie Hoffenheim auch mal dran gekratzt haben, ja. Aber Wolfsburg ja nach diesem Champions League-Jahr ja gar nichts mehr richtig gerissen hatte. Und entsprechend dann da jetzt auch irgendwie auf 12 oder 11 zu stehen, ist ja so maximal unbefriedigend. Also muss eigentlich so
Ja.
maximal unbefriedigend sein, dass ich mir da nicht vorstellen kann, dass es mit Kovac über den Sommer hinaus noch geht. Also
Nee,
darf es
kann eigentlich
eigentlich
nicht
nicht.
sein. Nee, nee. Und sie haben halt auch Riesenglück, dass die letzten drei so wenig Punkte holen, und sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Weil normalerweise mit 24 Punkten nach 22 Spielen geht der Blick auf jeden Fall nach unten.
Ja, und das ist aber bei allen so, ne? Das muss man
Ja.
auch nochmal betonen. Also ich glaube auch, wenn man sich vielleicht, das kann ich mal nebenbei raussuchen. Ah, stopp. Sorry, wir waren gerade kurz weg, gerade technisch, ich war im falschen Tab. Wenn man sich die Tabelle mal von der letzten Saison aufruft und zum 22. Spieltag gibt und dann schaut man sich so ein bisschen an, so Stuttgart 19 Punkte, Hoffenheim 19 Punkte und Bochum 19, also das waren so 15, 16, 17. Und da muss man auch sagen, dass die Hertha da noch mit 20 Punkten auf 14 stand. Und du vergleichst das so ein bisschen mit dieser Saison. Ja, da würde dir mit 22 Punkten wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr die Düse gehen
Ja, das stimmt.
als jetzt.
Also ich glaube, dass der 16. nach 22 Spielen 16 Punkte hat, ist schon extrem schlecht.
Ja. Also
Und
das
dass du mit 15 Toren in 22 Spielen, wie Köln es jetzt hat, nicht auf einem direkten Abstiegsplatz stehst.
Ja. Und wenn man das dann so ein bisschen, also jetzt nehmen wir mal an, so Schalke ist ja am Ende der letzten Saison auch noch mal so ein bisschen gekommen und hat
Ja.
sich noch mal, ne, was gezeigt. So letzte Saison hat Augsburg mit 34 Punkten die Liga gehalten auf 15. Ich traue Gladbach natürlich zu, dass sie mehr als 13 Punkte holen jetzt in den verbleibenden 13 Spielen. Nee, sind es nicht 13?
12.
12 Spielen. In den verbleibenden 12 Spielen. Aber ne, die 34 Punkte müssen halt auch erstmal reichen, weil ich glaube, es gab bestimmt auch Jahre davor mal, wo Leute mit mehr Punkten auch mal das Zeitliche segnen durften.
Ja,
Also,
das kann gut sein.
das sind ja alles Sachen, die dann halt einfach ja eine Rolle spielen momentan.
Ja.
Also ausruhen darfst du dich nicht. Und das geht natürlich dann aber auch so für Mannschaften wie Augsburg zum Beispiel, würde ich sogar auch sagen. Also.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es nach unten raus nochmal an Fahrt aufnimmt, der Abstiegskampf.
Ich hoffe. Also ich
Ja.
hoffe es wirklich nicht, dass es jetzt hier der. Also ja, an sich ist ja der langweiligste Abstiegskampf, den wir jetzt schon seit Jahren wieder hatten.
Ja.
Und sonst war das ja immer das. Letzte Saison waren wir noch verwöhnt, dass wir am letzten Spieltag überall hingucken durften.
Ja.
Also auch auf Meisterschaft. Und jetzt läuft es eventuell so, dass wir dieses Jahr nicht mal mehr nach oben gucken müssen, weil Leverkusen das Ding schon dicht macht. Aber nach unten gucken wir auch nicht mehr. Und dann freuen wir uns, wenn Bremen, Freiburg und Hoffenheim am Ende noch Platz 7 unter sich ausmachen.
Ja.
Und dann am Ende läuft es hier so wo der VfB mal auf 7 landete. Pokalfinale war Bayern gegen Frankfurt und alle gedacht haben, ja,
Stimmt.
wir sind's jetzt. Und dann können die Bayern noch nicht mal den Pokal zumachen.
Ja, stimmt.
Und
Dafür müsste
Frankfurt,
Leverkusen den Pokal gewinnen, dass Platz 7
genau,
reicht.
richtig. Gegen Gladbach ja sehr wahrscheinlich dann.
Ja.
Also auch das könnte ein geiles Pokalfinale sein. Ja, aber Mittelfeld ist krass, weil auch, wie gesagt, jedes Mal viel passiert. Ich weiß auch gar nicht, wie wird das so in der Bremen-Bubble jetzt gerade gesehen, dass man auf 7 steht? Ist das so, wir singen jetzt schon die ersten Europapokalliga-Lieder
Schon, ja,
oder?
schon.
Ja.
Also, es ist ja wirklich eine deutliche Leistungssteigerung zur Hinrunde, nicht nur ergebnistechnisch, weil du einfach vor allem defensiv super stabil stehst mittlerweile. Du hast jetzt dreimal in Folge 1 zu 0 gewonnen auswärts, was einfach richtig gut ist. Aber ich glaube, klar geht so der Blick so ein bisschen auf Platz 6 und du stehst jetzt auf 7. Aber alleine, dass du jetzt 29 Punkte hast nach 22 Spielen, jetzt am Samstag dein Heimspiel gegen Darmstadt hast und wenn du das gewinnst, eigentlich den Klassenerhalt sicher hast, alleine das gibt mir persönlich sehr viel, dass ich einfach die Saison entspannt zu Ende gucken kann, was ich nach der Hinrunde niemals gedacht hätte, dass es nochmal so einen Umschwung gibt.
Und dann werden aber die Europa League Lieder
Ja, wenn,
gestimmt.
also wenn Werder jetzt Samstag gewinnt gegen Darmstadt, dann geht der Blick auf jeden Fall nach oben.
Ja, also ich finde, also wie gesagt, ich finde es verrückt, weil wie gesagt, wir saßen hier vor ein paar Wochen schon so und ich meine, man liest ja auch so ein bisschen die Kommentare aus der Bremen-Bubble dann und ich werde dann ja auch mal öfter damit konfrontiert und dann heißt es so, ja, Ole Werner, also wann segnet der denn das Zeitliche, wann ist da denn endlich die Entlassung da und ich denke mir jedes Mal so, okay, also ihr seid so weit weg. Also, ne, so Realität und
Ja,
Anspruch. Ich glaube, solange Werder einstellig und selbst bis 12 ist und einfach einen akzeptablen Stand in Richtung Abschiedskampf hat, ist ja auch erstmal alles gut. Ich meine, wo kommt man denn her jetzt auch die letzten Jahre, ne? Man kommt ja aus einer Abstiegssaison, zweite Liga, dass man sich jetzt auch wieder etablieren muss und so. Wobei man bei Bremen ja auch nicht wieder diesen Fehler machen darf, wie das letzte Mal, wo man ganz knapp vor Europa stand, dass man dann sagt, okay, jetzt definieren wir das aber als Ziel Europa und dann steigst du halt ab.
Ja, vor allem hast du halt, also ich muss sagen, dass die Kritik an Werner schon berechtigt war teilweise. Also Entlassung zu fordern war natürlich drüber, aber weil einfach in der Hinrunde viele Personalentscheidungen wirklich man nicht nachvollziehen konnte, dass ein Christian Groß immer wieder an der Startelf stand und in die Richtung und es ja auch spielerisch wirklich, wirklich nicht gut anzuschauen war. Aber ich finde, gerade dafür muss man ihm wirklich Credit geben und das hätte ich persönlich auch nicht gedacht, dass er so den Turnaround schafft und die Stimmung jetzt wieder so gut ist rund um den Verein. Und das zeigt für mich, dass er mit sowas umgehen kann, mit so schlechteren Phasen und macht mir Hoffnung, dass es noch lange mit ihm weitergeht.
Ja, ja, ich bin auch hier gespannt, wie es weitergeht. Ja, bei euren Rivalen, da gab es ja jetzt einen Trainerwechsel.
Ja.
Tim Walter musste gehen, weil dann, glaube ich, nach, was waren es jetzt, 2,5 Jahre oder so?
Ja.
Dann doch mal den Leuten aufgefallen ist, dass Tim Walter nicht verteidigen kann. ich fand es sowieso immer schon, also wenn man, also Tim Walter hat ja auch mal im VfB trainiert und ich fand es jetzt immer so, die letzten Wochen fand ich es immer sehr, sehr witzig. Also klar, ein Trainer darf sich auch weiterentwickeln, ne? Also das sieht man ja auch gerade in der Bundesliga, dass das auch viele Trainer tun. Aber Tim Walter hatte ich jetzt nicht so eingeschätzt, dass er so von seinem Spielstil so ganz weggeht, weil das ist ja einfach ein sehr, sehr wilder Offensivfußball und entsprechend wild geht es dann auch hinten zur Sache, weil ich glaube, er stellt so seine 4 Verteidiger mal auf, weil es gut aussieht in der Ausstellung, aber so richtig nutzen und sich richtig um kümmern tut er ja, glaube ich, immer eher weniger. Und ja, jetzt ist es dazu gekommen, dass Tim Walter den Verein verlassen musste. Ich finde es an sich sogar sehr schade eigentlich.
Ja, weil, also ich glaube auch, hätten sie jetzt nicht so eine gute Option in der Hinterhand gehabt wie Baumgart, hätten sie es, glaube ich, auch nicht gemacht. Weil du ja trotzdem nie wirklich eine schlechte Phase hattest mit ihm. Du warst ja immer oben mit dabei, du hast immer guten Fußball gespielt, du musstest 2-mal in die Relegation. Ich glaube, es war auch sehr viel Pech dabei in seiner Amtszeit.
Ja. Und ich meine, du musst ja auch sehen, so du spielst das erste Mal Relegation gegen Hertha.
Ja.
Ne, so, wo du dann auch sagst, also da hatten sie ja sogar schon fast den Aufstieg. Ja. Ne? So, die haben das Hinspiel einfach gewonnen und du hast dann einfach so ein richtig undankbares Spiel im Rückspiel, im Olympiastadion. Nee, Rückspiel haben sie gewonnen im Volkspark, haben sie verloren dann, ne?
Ja.
Also so ein richtig undankbares Heimspiel irgendwie, wo du es nicht über die letzten Meter bekommst. Und gut, letztes Jahr dann halt, ne, der VfB, der einfach zu dem Zeitpunkt schon voll in Form war und mega unglücklich einfach am letzten Spiel da noch reinrutschen musste. Ich würde sagen, wenn das, ich glaube, Hoffenheim, nee, Augsburg wäre es ja gewesen. Ich glaube, bei Augsburg hätte es nochmal anders ausgesehen. So.
Ja.
Das ja, hätte dann nochmal anders ausgesehen. Ja, und jetzt, so, du bist ja dran, du bist ja Dritter, du bist da, du bist, du hast ja noch alle Möglichkeiten und ich finde, ihm jetzt nicht die Möglichkeit zu geben, es nochmal zu probieren, weil ich glaube, für den HSV ist nicht entscheidend ist, ob sie dieses oder nächstes Jahr aufsteigen. Ich glaube, das ist dann einfach ein reines Prestige-Ding und dass man sich nicht die Blöße geben möchte, und dieses Jahr schon wieder nicht. Intern wird sicherlich Drucke gegeben haben auf Bold. Und ich glaube, weil ich immer meine gelesen zu haben, dass Jonas Bold immer ein sehr, sehr großer Fan war von Tim Walter. Ich glaube, dass er sich jetzt einfach seinen eigenen Arsch gerettet hat.
Ja, das kann gut sein. Also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt mit Baumgart läuft. Also ich glaube, es ist eine gute Anstellung auf jeden Fall. Die Fallhöhe ist, glaube ich, nicht so hoch. Aber ich bin sehr gespannt, ob er wirklich, also wie Baumgart es anstellen wird mit einer Mannschaft, mit der du individuell eigentlich in jedem Spiel überlegen bist, bin ich sehr gespannt, wie er das umsetzen wird.
Ja, ich glaube, das Gute ist, auch für die Mannschaft, du hast jetzt keinen grundsätzlich verschiedenen Trainertypen reingeholt.
Ja, das stimmt.
Also du tauschst einen Pitbull gegen einen Pitbull aus.
Ja.
Also der einzige Unterschied ist, dass Tim Walter eine Jacke getragen hat, glaube ich. Und das ist ein Riesenvorteil für die Mannschaft dann auch.
Ja.
Wenn du dir jetzt angeschaut hast, wie Merlin Polzin, so heißt er ja, glaube ich, ja, aussah und geredet hat und all sowas, da hast du ja sofort, also ich habe sofort an Julian Nagelsmann gedacht.
Ja.
Ja. So, ich weiß nicht, ob du die Mannschaft nicht überforderst mit dem Typen. So, und jetzt kommt einer auf einmal mit ganz großen taktischen Maßnahmen und will hier von Fünfer auf Dreier und ne, dann da nochmal eine Viererkette irgendwie einstreuen und der Linksverteidiger geht dann auf einmal auf die Sechserposition, damit dann der eigentliche Achter vorrücken kann auf die Zehn und dann mit einer Doppelspitze, also ne, so ganz, ganz verrückte Dinge auf einmal. Deswegen ist Baumgart, glaube ich, gut für die Mannschaft, ja, weil es einfach ein sehr, sehr seichter Übergang ist. Weil ich glaube, dem Glatzel oder allen, die da sind, es wird ihnen egal sein, ob sie einen Tim Walter anschreit oder einen Steffen Baumgart. Irgendwer wird sie anschreien von der Seitenlinie.
Ja, und ich kann dir halt auch, glaube ich, genau das geben, was dir oder was du brauchst als HSV, weil du, wie gesagt, kadertechnisch wahrscheinlich das beste Team der Liga bist. Und jetzt nochmal durch diese, klar war das bei Walter auch, aber ich finde, bei Baumgart ist es so krass wie bei keinem anderen Trainer, diese Emotionalität und dieser, dass das seine Team so über Kampf und so weiter kommen, kann dem HSV, glaube ich, wirklich helfen. Und ich finde, du musst jetzt auch irgendwie die Chance ergreifen, weil du ja wirklich, weil die Konkurrenz im Aufstiegskampf wirklich nicht so stark ist eigentlich. Im Vergleich zu den letzten Jahren, im Vergleich auch zu den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Ich meine, im Moment steht Holstein Kiel auf Platz 2.
Ja.
Und ich glaube, dass du als HSV noch absolut realistische Chancen hast, mindestens mal, also realistische Chancen hast, Zweiter zu werden. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Punkt war, der dazu geführt hat, den Wechsel jetzt zu machen.
Ja. Wobei wir natürlich schon öfter mal an diesem Punkt waren. Also ja, ich hatte gerade geschaut gehabt, weil ich wusste, ich hatte das Thema beim HSV schon einmal, dass wenn sie jetzt nicht aufsteigen, dann werden sie wahrscheinlich niemals schaffen. 2020, 21, Bochum und Fürth steigen auf, Holstein Kiel in der Relegation.
Ja.
Und HSV Vierter. Und das, obwohl sie am letzten Spieltag noch gegen Eintracht Braunschweig mit 4:0 gewonnen.
Ja, und ich meine, auch letztes Jahr sind Darmstadt und Heidenheim aufgestiegen, ja, vorm HSV.
Ja. Also es ist, ja genau, letztes Jahr ist dann auch wieder, ne, also,
ja,
klar. Wobei letztes Jahr ja du, glaube ich, noch eine, ja stimmt, nee, letztes Jahr war es auch so.
Letztes Jahr war es auch so krass, weil dieses Jahr dachtest du ja zumindest vor der Saison, dass du noch Schalke und Hertha hast.
Ja.
Aber letztes Jahr war eigentlich kein Team von dem Kaliber noch in der Liga.
Ja, absolut. Also es ist wirklich so, ich hätte Tim Walter gegönnt, auch diesen Triumph mit dieser Mannschaft aufzusteigen, weil ich glaube, er hätte es auch verdient gehabt, nach den Jahren, die er jetzt, oder auch diese Arbeit, die er da beim HSV investiert hat. Ich glaube aber, dass einfach bei ihm dieser, ich glaube, er hätte sich jemanden an seine Seite holen müssen, der einfach sich sehr penetrant um die Defensive kümmert. Weil sein, ja, Fußball ist einfach so, so offensiv geprägt und auch anspruchsvoll offensiv. Also es ist ja nicht so, dass er einfach sagt, ja, wir rennen jetzt mit 11 Mann vor und dann ist gut, ne? Sondern der hat ja schon Gedanken dahinter und das funktioniert auch gut. Aber es ist halt immer so dieses, ja, du wirst halt ausgekontert, du stehst hinten mega unsicher und das musst du halt besser hinkriegen. Und das kriegen Mannschaften besser hin.
Ja, und vor allem musst du, also muss in über 2 Jahren Amtszeit zumindest ein bisschen eine Entwicklung sehen, ja, zu sehen sein. Und das war halt nicht wirklich der Fall.
Das ist es halt auch. Die Frage wäre, glaube ich, die haben gestern Abend, hatten wir die uns mal kurz gestellt gehabt. Nehmen wir jetzt mal an, Tim Walter wäre jetzt aufgestiegen letzte Saison. Denkst du, sie hätten eine gute Performance gemacht oder würde der HSV generell eine gute Performance in der ersten Liga denn machen?
Ich glaube schon, ja. Weil du einfach diesen Push als Aufsteiger hast, was sich ja so lange hinausgezögert hat, der Aufstieg. Und ich glaube schon, dass da mit Euphorie und so weiter schon einiges drin wäre. Und ich mir relativ sicher wäre, dass man nicht direkt wieder absteigen würde.
Ich hätte es sogar noch anders begründet. der Fußball ist einfach ein grundsätzlich anderer.
Ja.
So, die zweite Liga ist so dreckig in ihrem Fußballspiel, dass du mit diesem, ich sag mal, cleanen Fußball große Schwierigkeiten hast. Und ich glaube, damit kämpft der HSV, seitdem sie abgestiegen sind. Dass ja, du eigentlich einen Kader, einen zwar für die Bundesliga wahrscheinlich inzwischen unterdurchschnittlichen Kader hast, aber halt einen Kader hättest, womit du auch konkurrenzfähig bist im Abstiegskampf. Ja. Aber in der zweiten Liga ist dieser Kader dann wahrscheinlich zu filigran, möchte man es jetzt vielleicht auch mal nennen, um da wirklich einfach konstant durchzurushen. Und halt sein, ja. in der Kombination vielleicht auch noch zu schlecht, als dass, dass du da halt einfach durchrennen kannst. Weil ich glaube, wenn man sich in der zweiten Liga so ein bisschen mal zurückerinnert, so der VfB oder auch Köln, so das war ja immer relativ eindeutige Sachen. Also Köln hier zum Beispiel 63 Punkte. Da hätte der HSV die Klasse hochgegangen. Gut, der VfB beim zweiten Mal auch sich eher so ein bisschen durchgezittert gehabt, aber beim ersten Mal war es, glaube ich, relativ stark dominant. Ja, 69 Punkte, also da bist du schon gut durchgegangen. Und das fehlt dem HSV dann, glaube ich, auch.
Ja, glaube ich. Also ich glaube, es ist insgesamt schon vertretbar, die Entscheidung.
Ja. Wann sind sie denn abgestiegen, HSV?
18, 18? Ich glaube 17, 18 sogar.
Ja, 17, 18. Also, schon 17, 18 abgestiegen und 18, 19 waren sie das erste Mal. Ja. Ja, Mensch, Mensch. Und jetzt richtet es Steffen Baumgart. Denkst du, unter Steffen Baumgart steigen sie jetzt auf?
Oh,
eigentlich eine logische Frage, ne?
Ja, also wenn ich jetzt tippen müsste, sage ich, sie verlieren wieder an der Relegation.
Boah. Gegen Köln dann?
Ja, das wäre natürlich auch richtig geil.
Mit extra HSV spicy
gegen Köln mit Baumgart. Ja.
Ja, wäre spicy. Ja. Wär krass. Also, ich habe das jetzt auch oft gelesen gehabt und dachte dann auch jedes Mal so, oh, Alter, wenn das wirklich so passieren sollte, ne? Ja. Ist auch eine coole, interessante Entscheidung dann eigentlich.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, auch da vielleicht auch nochmal, ich glaube, es ist die beste Option, die du momentan auf dem Markt hattest, weil wenn ich so lese, Friedhelm Funkel dann auf einmal, so das macht Kaiserslautern, weil sie die Klasse in der zweiten Liga halten wollen, aber es macht nicht der HSV, um aufzusteigen.
Nee. Nee, es ist schon, wie ich gesagt habe, ich glaube, wäre Baumgart nicht auf dem Markt gewesen, wärst du auch weiter mit Walter gegangen.
Ja, denke ich auch. Gut, dann haben wir tatsächlich weiterhin fußballreiche Wochen. Ich gucke gerade mal. Wir haben ja dann bald auch schon wieder eine Länderspielpause in knapp einem Monat.
Ja.
Genau, die Woche haben wir jetzt aufgenommen. Nächste Woche ist dann wieder Pause. Und darauf die Woche nehmen wir dann wieder nett auf. Und bis dahin habt ihr Champions League, Europa League und viel, viel Bundesliga. Und dementsprechend auch viel Tabellenbewegung in der Bundesliga.
Ja, im Mittelfeld.
Im Mittelfeld. Ja gut, aber es ist ja, okay, theoretisch ist es nicht möglich, dass wir einen neuen Tabellenführer haben.
Ja.
Durch diese 8 Punkte. Aber wir könnten eine andere Tabellenkonstellation wieder bekommen.
Das stimmt.
Auf 2 Punkte ran vielleicht. So, Leverkusen verliert das erste Spiel. Kann ja sein.
Ja, kann, glaube ich aber nicht.
Glaubst du nicht, dass wenn wir jetzt hier in 2 Wochen wieder sitzen, dass Leverkusen weiterhin, also Spiele 33, 34 drangehängt hat, ja?
Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, Leverkusen spielt die Saison noch, sie spielen auch in Dortmund und zu Hause gegen Stuttgart.
Ja.
Aber ich kann mir sehr gut vorstellen mittlerweile, dass sie wirklich eine ungeschlagene Saison durchziehen in der Bundesliga.
Ich muss auch sagen, Also ich unterstütze deine These, dass sie ungeschlagen bleiben, weil die nächsten Gegner sind Mainz und Köln.
Also. Wenn uns das nicht um die Ohren fliegt in 2 Wochen.
Wir haben auf einmal beide Spiele verloren. Ja, also nee, danach wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger mit Wolfsburg. Also.
Na, Moment. Auch eher nicht.
Nee, Also es ist, ich weiß gar nicht, wann ist denn das nächste richtig schwere Spiel für Leverkusen? Ich gebe ja mal
Naja,
durch.
in Dortmund, 20. April.
Ja, okay. Ist ein bisschen hin.
Ja.
Das ist das 30. Spieltag. Also vielleicht dann erst, ja. Stell dir mal vor, sie bleiben wirklich so bis zum vorletzten Spieltag oder so einfach ungeschlagen.
Ich sage, vorletzter Spieltag in Bochum könnte eklig werden, wenn sie dann vielleicht sogar schon Meister sind.
Ja.
Also in Bochum ist sehr, sehr eklig.
Ja. Ja, aber wir bleiben dabei. Also die zwei Spiele werden sie jetzt schaffen.
Ja.
Alright. Dann, ja, wieder vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne ein Follow bzw. ein Abo da bei der Podcast-Plattform, wo ihr diese Folge gehört habt. Auch immer gerne eine Sternebewertung da lassen, wenn ihr bei iTunes hört. Und ansonsten gibt es ja, glaube ich, überall eine Bewertungsfunktion, da auch gerne mal da lassen. Ansonsten, wenn ihr Freunde, fußballinteressierte Freunde habt, auch gerne mal weiterleiten. Wir freuen uns und ja, wünschen euch jetzt eine schöne Fußballzeit und hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann, ciao.
Ciao.